herzlich willkommen zur Veranstaltung im Rahmen der antifaschistischen Hochschultage von der AG Antifa im Stura der MNU Halle. Wir haben heute Uli Krug aus Berlin eingeladen. Der wird zur Entstehung der faschistischen Ideologie einen Vortrag halten. Wir haben schon am Anfang der Reihe Justus Wertmüller eingeladen und Thomas Ebelmann. Nächste Woche haben wir dann einen Vortrag, die Flyer liegen vor euch, von Stefan Kriegert. Der heißt dann Islamische Apokalyptiker und ihre linken Bewunderer. Ja, Uli Krug schreibt regelmäßig für Bahamas und die Jungle World und wird jetzt alles weitere selber machen.
Ja, singen, tanzen und lachen. Nein, ich verschone euch mit solchen Darbietungen. Eine kohärente Faschismustheorie zu entwerfen ist an sich ein Ding nur um Möglichkeit, weil es sich beim Faschismus um ein hochambivalentes und sehr widersprüchliches Phänomen handelt. Wenn man eines der besten Bücher, das es überhaupt gibt, und eines der bahnbrechenden Bücher, das es überhaupt gibt, über die Ideologiegeschichte des Faschismus liest, nämlich von George Mossy, einem amerikanischen Soziologen und Historiker, über das völkische Denken in Deutschland und Europa zu Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts, also genau da, wo man den Beginn der faschistischen Ideologie als geschlossener annehmen muss, wird man immer auf dieselbe Frage stoßen, die Mossy auch in seinen Vorworten gerne stellt. Wie soll ich das Irrationale mit rationalen Mitteln erforschen? Und man wird auch oft zu demselben Schluss kommen wie Mossy, dass dem Historiker, in dem Falle geriere ich mich heute Abend erstmal als Historiker, nichts anderes übrig bleibt, als das notwendig Widersprüchliche und Verrückte, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Verrückte des Gegenstandes, selbst anzuerkennen und darzustellen. Das heißt eben anzuerkennen und darzustellen, dass der Faschismus und seine Ideologie noch mehr als seine Praxis Umsturz und Restauration in einem sind, Bürokratismus und Willkür in einem, Populismus und Elitarismus in einem, Antikapitalismus und Antimarxismus in einem und wie sich solche Antinomien mehrfach fortsetzen lassen würden. Oder wie es Mossy Schüler Payne, der die meiner Meinung nach maßgeblichste Geschichte des Faschismus überhaupt geschrieben hat, kann ich also auch nur wärmstens empfehlen. Es ist natürlich ein dickes Lesevergnügen, ein sehr umfassendes. Also Stanley Payne in seiner Geschichte des Faschismus sich ausdrückte, in ihren Feindseligkeiten gegenüber allen Hauptströmungen der Linken, der Rechten und der Mitte waren sie, die faschistischen Bewegungen, ohne Beispiel. Sie zielten auf eine Ordnung, die mit allen bisherigen, sowohl als bürgerlich und materialistisch, als auch reaktionär und spießig verunglimpften Hemmungen und Rücksichten brechen wollten. Dass der Faschismus in dieser Hinsicht ohne Beispiel ist, das heißt, sich also nicht in die Strömungen, die im 19. Jahrhundert sich etablierten, was dort als rechts und als links galt, sich einfügt, heißt das nicht, dass er keine Vorgeschichte gehabt hätte. Aber auch das ist eine Vorgeschichte, die eher eine ist, die allgemeine Stimmung und Zivilisationsverdruss am Ende des 19. Jahrhunderts als ins Visier nehmen muss und nicht vorgehen kann, wie normalerweise eine Parteigeschichte geschrieben würde, dass man einfach den ersten Text des Parteigründers sich vornimmt. Diese Zeit, die man auch als Fahrt des Jäkel, also Jahrhundertende bezeichnet, war eine Zeit radikalster Umwälzungen. Der Beginn der Verstädterung, so wie wir sie heute kennen, der Beginn der Massenproduktion, der Massenkonsumption, der Massenfreizeit und natürlich auch der Massenkommunikation. Zu jener Zeit war überhaupt die Masse das Thema schlechthin. Also das heißt, große Menschenansammlungen, die in ähnlichen Bedürfnissen erkannt und befriedigt werden sollten. Und insofern blühte auch das kulturpessimistische Denken, die Angst der alten Eliten, dass die Massen in die Geschichte einbrechen würden und andererseits auch die Lust revolutionärer Denker, sich dieser Massen, die plötzlich als Subjekte in der Geschichte überhaupt erreichbar waren, zu bedienen. Einer der damals als hochmodern geltenden Autoren, Charles Péguy in Frankreich, konstatierte 1900, dass sich die Welt in den letzten 30 Jahren mehr verändert habe als in den 2000 Jahren seit Christi Geburt. In Deutschland beispielsweise hatte Friedrich Nietzsche schon die Umwertung aller Werte angekündigt. Und tatsächlich schienen die bisher gültigen geistigen Fronten sich zu verkehren. Hatten zwei Jahrhunderte lang vorher die Materialismus, Rationalismus, Empirie und andere Strömungen der Philosophie gegen die Kirche und die Mysterien des Glaubens angekämpft, huldigte nun die moderne Philosophie jener Zeit, also das fand ich sehr erklärend, neuen Mysterien, selbst erfundenen Mysterien. Der Starphilosoph jener Jahre, Henri Bergson, mit dem sich auch Adorno und Horkheimer noch auseinandersetzen, mussten in den ersten Heften der Zeitschrift für Sozialforschung beispielsweise ging voran, indem er einen geheimnisvollen Elan vital, also einen Lebenstrieb, vergöttlichte und an den Anfang aller Gesellschaft und Geschichte stellte. Überhaupt standen nach Bergsons Vorbild oder Nietzsches Vorbild Irrationalismus, Emotionalismus, Vitalismus und wie diese Strömungen alle heißen, hoch im Kurs. Gemein war ihnen, dass sie nach einem vorzivilatorischen, vorgesellschaftlichen Urquell der Kraft und der Geschichte suchten, die sich eine Kraft, die in den rationalen Systemen des Denkens, wie sie damals eben frisch gesiegt hatten, über jene des Glaubens nicht aufgehoben dachten. Und diese Bewegung eines mit dem Irrationalen Kokettierenden machte auch nicht Halt vor den Naturwissenschaften, beschränkte sich also nicht auf Geisteswissenschaften und Kunst allein. Im Bereich der Naturwissenschaften waren zum Beispiel kurzschlüssige Übertragungen vermeintlicher Letzterkenntnisse aus dem Bereich von Biologie und Anthropologie auf die Gesellschaft ganz groß in Mode gekommen und gaben den Stoff für populärwissenschaftliche Verkaufsschlager, die vergleichbar wahrscheinlich nur sind mit heute, also mit den 70er Jahren, den Schriften von Erich von Däniken und die ungefähr auch den Grad an Wissenschaftlichkeit besitzen. Ernst Haeckel beispielsweise, von Beruf Zoologe und von Neigung Rassenideologe, eine damals relativ normale Kombination, war einer der Protagonisten dieses Booms. Sein Buch Welträtsel, ein Credo für einen autoritären Staat, der die Rasse, natürlich die nordische Rasse, weiterentwickeln sollte, war ein europaweiter Verkaufsschlager. Max Nordaus 1892 erschienener Bestseller Entartung, er hieß wirklich so, realisierte sondersgleichen mit seinem zeitgenössischen Lament über den Verfall des nordischen Menschen in der modernen Großstadt. Um noch einen weiteren aufzurufen, ein weiterer extrem einflussreicher Autor war der Kriminologe Cesare Lombroso, der einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Schädelformen und Verbrechensneigungen herstellte und sich gleichzeitig zum Sozialismus wie zum Rassismus bekannte. Eine Kombination, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hatte. Zumeist aber verband sich in jenen Jahren, also am Fin des Siècle, dieser modische Rassismus, der sich aus okkulten Quellen flößte, aus den Ziffern keltischer Schriftzeichen, dubiosen Überlieferungen, Verschwörungstheorien, ähnlich wie heute letztendlich, nur damals eben wirklich noch mit dem Signum universitärer Wissenschaft versehen, verband sich mit Okkultismus, wie ich schon angedeutet habe. Am bekanntesten waren und sind wahrscheinlich die Anthroposophie Rudolf Steiners, das wird jedem Begriff sein, denke ich, und andererseits die sogenannte Ostara-Gesellschaft der Mythologen Lanz von Liebenfels und Guido von List in Österreich, die vor allem deswegen so zur Berühmtheit gelangt sind, weil der junge Adolf Hitler ihre Veröffentlichung begierig verschlang. In Deutschland mit seiner Vielzahl an neoheidnischen Kulten und germanisierenden Bünden wuchs sich diese seltsame Kombination von Pseudowissenschaftlichkeit, Unvernunft und Feindlichkeit in einem, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu einem regelrechten Popphänomen aus. Bündische Jugend, die Vorgänger des Wandervogels und ähnliche Bewegungen gemahnen nicht nur von Ferne an, wenn man die Bilder sieht, der ersten verwackelten Fotografien davon, von irgendwelchen Hippies, die über die Wiesen Englands in den 60er Jahren gesprungen sind, Gesundheitsschuhe, gesundes Wasser und so weiter und so fort. Also auch alle Phänomene einer Alternativmedizin dubioser Art blühten damals bereits, und zwar in Deutschland eben mehr als in jedem anderen westlichen Land. Völkisch-schwärmerische und mythologische rassistische Ansichten beherrschten diese Jugendbewegung und auch weite Kreise der Intelligenz und astrologische Zirkel besaßen eine in die Hunderttausende gehende Anhängerschaft, die wirklich der Wissenschaft verpflichteten Zirkeln, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden waren, an Anhängerschaft bereits weit überflügelten. Alles in allem kann man gesellschaftlich am Ende des Wilhelminismus in Deutschland eine recht trübe Melange geistig feststellen, die im Verschwörungswahn, in Mythologie, in einer völlig verqueren Rassenbiologie alle Ingredienzen zu dem enthält, was ein knappes halbes Jahrhundert später im Nationalsozialismus offizielle Lehre werden sollte. Soweit zur Einstimmung, welches geistige Klima in Deutschland eben an diesem Fernand Wiesiekl herrschte. Doch, ja, ihr habt noch nicht viel verpasst, das ist noch die Vorrede, dürfte ich aber gerne vorne auch hinsetzen. Dann warte nur einen kurzen Augenblick, macht noch. Ja, prima. Wie gesagt, ihr habt nicht mehr als 10 Minuten verpasst. Wir kommen noch darauf zurück. Der Faschismus hingegen entstand ja bekanntlich nicht in Deutschland, sondern in Italien. Und insofern müssen wir uns auch mit den besonderen ideologischen Wurzeln des italienischen Faschismus beschäftigen. Er hat einerseits zu tun mit dieser europaweiten Strömung des Irrationalismus, mit der Philosophie Bersons und der allgemeinen Lust an der Mythologie. Aber, das kann ich vorwegnehmen schon sagen, verzichtet weitestgehend auf den mythologischen Rassismus, der speziell in Deutschland eben sein Zentrum hatte. Soweit, dass sogar Engländer, wie Chamberlain, die diesem Rassismus huldigten, einfach ins gelobte Land des Wahnsinns, das war damals bereits Deutschland, auswanderten. Gut, kommen wir also zu Italien um die Jahrhundertwende. Diese charakterisierte, weit verbreitete Sehnsucht danach, die Welt, die unüberschaubar geworden war und stark beschleunigt, in einer Art kathartischer Reinigung zu schmettern, die in der Philosophie auf ästhetischer Ebene vorgedacht wurde, hat in einem speziellen Milieu, das in Spanien, Italien und Frankreich viel mehr als in Deutschland und England Fuß gefasst hatte, sich bereits zu jener Zeit, also um die Jahrhundertwende, zu politischen Programmen verdichtet. Zu einem Programm, wo man sowohl an die Wiedereroberung des reinen und vollen Lebens wie an die Wiedereroberung des reinen und vollen Arbeitsertrages dachte und auch dem damals bereits blühenden Kultus einer moralisch reinigenden Gewalt als Vater oder Mutter einer neuen Gesellschaft eine Art fortschrittliche Wendung gab. Dieses fragliche Milieu war sozial so randständig wie eben mental auf der Höhe der Zeitströmung und war das Milieu der intellektuellen Anarchisten, deren Anhänger zunehmend die Wunderwelt der Sprengstoffchemie entdeckten und deren Resultate auch Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ihre Propaganda der Tat verwendeten. Treffender, als es jede wissenschaftliche Abhandlung vermögen würde, zeichnet meiner Meinung nach Joseph Conrads spöttische und sehr lesenswerte Kriminalfarce Der Geheimagent von 1907 Charaktere und Ansichten, die in diesem Milieu herrschten. Besonders Conrads Figur des Professors, der spartanisch und von der Welt enttäuscht und deshalb von ihr abgewandt am Rande einer Großstadt haust und sich der Herstellung von Sprengstoff aus einfachen Grundbestandteilen und der Fabrikation verlässlicher Zünder widmet, ist hochinteressant. Stellt sie doch die literarisch karikierende Zusammenfassung zweier zeitgenössischer anarchosyndikalistischer Vordenker dar, des Franzosen Georges Sorel und des Italieners Luigi Galliani. In Conrads Farce hält der Professor gerne kleine Ansprachen für seine Genossen in einem verräucherten Bierkeller. Und in diesen Ansprachen ist fast wie in einem Theaterstück, verarbeitet Conrad alle im Umlauf befindlichen Parolen jener Zeit, die eben in diesem lebensphilosophisch angehauchteten anarchistischen Milieu zugange waren. Ich gebe euch mal eine Kostprobe. Der Professor in seiner Bierstube. Ihr plant die Zukunft und verliert euch dabei in Träumereien von Wirtschaftsreformen, die vom Bestehenden abgeleitet sind. Notwendig ist aber eine Tabula rasa und ein ungehinderter Beginn unter ganz neuen Gesichtspunkten. Eine derartige Zukunft braucht nicht geplant werden, wenn nur erst einmal Platz dafür geschaffen ist. Ich würde daher, wenn ich nur genug davon hätte, mein Zeug an allen Straßenecken aufhäufen. Aber solange das nicht geht, begnüge ich mit der Arbeit an einem verlässlichen Zünder. Jawohl, ich würde von Herzen gerne jede Menge Sprengstoff an Männer, Frauen, Narren und Kinder austeilen. Und an anderer Stelle, der Charakter der Leute stützt sich auf die herkömmliche Moral. Mein Charakter bedarf indessen keiner Krücke. Die anderen sind die Sklaven der Konvention, sie hängen am Leben. Ich dagegen stütze mich auf den Tod, der keine Hemmung kennt und unangreifbar ist. Meine Überlegenheit ist offensichtlich. Wie gesagt, es geht über 5 Seiten ungefähr. Ich kann es wärmstens empfehlen. Die chemische Seite von Conrads Professor erinnert dabei an Galliani. Der hatte bereits 1905, 2 Jahre vor Conrads Roman, eine aufsehenerregende Broschüre geschrieben namens La salute in voi, deutsch, das Wohl liegt in euch. Hier wurden Bombenattentate im Sinne des neuen Gewaltkultus entschlossener und revolutionärer Minderheiten, also quasi in anarchistischer Überspitzung von Lenins Was tun, gerechtfertigt. Und nicht nur das, hier gab es auch von Professor Ettore Molinari praktische Tipps zur Herstellung von Bomben. Den Gallianisti schlossen sich nicht nur später, die später zur traurigen Berühmtheit gelangten Sacco und Vanzetti an, sondern auch ein gewisser Mario Buda. Als Höhepunkt einer jahrelang zuvor meist stümperhaft ausgeführten Anschlagskampagne an der Ostküste der Vereinigten Staaten, man pendelte so damals zwischen Italien und den USA, immer wieder einwandernd in die USA, brachte 1920 eine Kutschenbombe samt Pferd in der vor Geschäftigkeit brummende New Yorker Wall Street als Protest gegen den Sacco und Vanzetti-Prozess zur Detonation. Dutzende Tote und Schwerverletzte ließ er hinter sich zurück, als er danach seelenruhig in die Emilia-Romagna zurückkehrte. Derselbe Buda, also sozusagen ein Held des Anarchismus, ein Held der Revolution, schloss in den 1930ern, wie viele andere Anarchisten in Italien, seinen Frieden mit dem Faschismus, zumindest bis zur deutschen Okkupation 1943, und diente ihm sogar einige Monate als ineffektiver Spitzel. Was erstaunlich klingt, aber was so erstaunlich nicht ist, wenn man sich zunächst einmal vor Augen führt, wie der Duce, Mussolini selber, an die Macht gekommen, über den Anarchismus dachte. Er schätzte zum Beispiel Sacco und Vanzetti sehr hoch, bezeichnete sie in Protestnoten an die Vereinigten Staaten als unschuldig und machte keinen Hehl daraus, dass er den Anarchismus als seine Hauptquelle und Inspiration ansah. Auf dieses paradox scheinende Loblied werde ich gleich noch ausführlich zurückkommen auf seine Gründe. Zunächst zur anderen Seite, zur zweiten historischen Figur, die Conrad in seinem Professor verkörpert hat. Es handelt sich dabei um Georges Sorel, einen französischen Ingenieur, der sich, neuerliche Parallele zur Romanfigur, zur Jahrhundertwende nicht nur vom Marxismus abwandte, sondern auch ein zurückgezogenes Leben an der Peripherie von Paris aufnahm, genauer in Boulogne-sur-Seine. Genau dieser Georges Sorel mit seiner Marx-Kritik, die sich eben aus mythologischen Quellen, ich werde gleich darauf aufmerksamer zu sprechen kommen, genau dieser Sorel übte auf Mussolinis Denken und damit eben auf den italienischen Faschismus den maßgeblichsten Einfluss aus und prägte ihn bis zu seinem Ende 1943, bis zur Absetzung Mussolinis durch den Kronrat. Sorel erschien, ähnlich wie Proudhon und Bakunin, um zwei bekannte anarchistische Theoretiker zu nennen, zuvor die Vorherrschaft des Bürgertums deswegen ein Problem zu sein, weil das Bürgertum unproduktiv, parasitär und dekadent geworden sei. Also die Herrschaft der Bourgeoisie ein moralisches Problem darstellen würde. Viel weniger als ein ökonomisches, denn die ökonomischen und politischen Verbesserungen für die anderen Klassen der Gesellschaft, die die Sozialisten beispielsweise anstrebten, erschienen Sorel und auch vielen anderen Anarchisten als Blendwerk und als Hobeln an der falschen Stelle, wo die Axt ins Haus kommen müsste. Die Axt hatte er dann auch gleich mitgeliefert in seinen Schriften, zum Beispiel über die Gewalt. Vielmehr müsse nämlich eine revolutionär gestimmte, bedenkenlos radikale Minderheit soziale Mythen für den totalitären Moralismus der Arbeiterklasse schaffen. Diese Mythen stehen ohnehin im Zentrum von Sorel-Denkens. Ein Mythos wie der des Generalstreiks oder auch der des Krieges würde seiner Meinung nach das Proletariat befähigen, durch gewalttätige Aktionen eine neue, heroische Gemeinschaft aller Produzenten zu schaffen. Der Mythos, der das bewerkstelligen solle, könne dabei selber gar nicht begründet werden. Müsste ja auch gar nicht, denn allein sein Sinn sei, Gemeinschaft herzustellen, wo vorher Trennung und Spaltung herrschte. Der Gewalt selber käme dabei eine eigene moralische Qualität zu, die die Frage nach ihrem Zweck ebenfalls zweitrangig macht. Sorel selbst: Die Gewalt ist das einzige Mittel, das den durch Humanitätsideen abgestumpften europäischen Nationen noch bleibt, um ihre ehemalige Energie wiederzugewinnen. Und weiter: Sie brauchen einen großen Krieg oder eine gewaltige Zunahme der proletarischen Gewalt. Das schrieb er 1908. Die linke Opposition der Syndikalisten von italienisch Sindacato, Gewerkschaft, schloss sich schon bald nach dem Erscheinen der ersten Aufsätze Sorels seine Mythenlehre an. Direkte Aktionen und Generalstreik statt Reformismus und Parteiaufbau war die Parole. Ökonomische Vorstellungen waren die vom gerecht organisierten freien Markt, wie sie Proudhon einstmals mit seinem vollen Arbeitsertrag charakterisiert hatte und die von Marx in der Luft zerrissen worden waren. Vorstellungen, die später auch ins faschistische Wirtschaftsprogramm einwandern sollten, wo sie die Idee der ständischen Arbeiterkammer begründeten, auf die auch verschiedene katholische Kreise, die dem entfesselten Kapitalismus, wie man das heute so schön sagt, auch sehr kritisch gegenüberstanden, ebenfalls hinarbeiteten. Doch zurück zu den Jahren um 1900. Italien war also eine Heimstatt dieses Syndikalismus geworden. Einfach deswegen, weil die ländlich-handwerkliche Produktion, das heißt also der Arbeiter, der noch eine kleine Werkstatt hat und entsprechend seine Waren auch selber auf den kleinstädtischen Markt trägt, dort ein viel größeres Produktionsvolumen noch darstellte als die auf den wenigen norditalienischen Städten konzentrierte Industrie. Und insofern die Ideologie, die mit dem Anarchismus, vor allen Dingen eben dem gerechten Tausch einhergeht und der völligen Unabhängigkeit des Einzelnen von der Gesellschaft, die dabei propagiert wurde ursprünglich, dort eben auf einen ökonomisch sinnvollen Boden, einen fruchtbaren Boden fällt. Zudem war es dem oppositionellen Italien natürlich sehr wichtig, dass Sorel das Bürgertum moralisch so tief verurteilt, der einfach als dekadent und den ursprünglichen Energien abgewandt, denn die Mäßigung des zivilen Lebens, jeder, der in Italien gewesen ist, wird es kennen, durch das Bürgertum hat nirgendwo in Europa eine so tiefe historische Verwurzelung wie eben in jenen italienischen Kleinstädten, in denen das öffentliche Leben und das öffentliche Auftreten, der öffentliche Umgang miteinander durch mannigfache kleine Regeln, die man gar nicht kennt, wenn man kein Italiener ist, aber die man kennen muss, um klarzukommen, geregelt ist. Und die Opposition sehnt sich natürlich nach einer Rückkunft eher, soll ich sagen, bodenständige Ideale, die in dieser fast schon höfischen städtischen Kultur Italiens als Kaffone, als tölpelhaft galten. Also das nur eine untergründige Triebkraft für das sorelsche Denken in Italien. Zunehmend aber, während des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts, bemerkten die Syndikalisten, dass für eine Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie sich vorstellten, durch Mythos und Gewalt die Nation und der Krieg sehr viel mehr Dynamik versprachen als die Arbeiterklasse und der Streik. Sie wandelten sich zunehmend zu sogenannten Nationalsyndikalisten, also Anarchisten, die auf die Nation setzten, weil sie von ihr die höchste mythologische Potenz zur Entbindung jener moralischen Gewalt erhofften. Um diese Gemeinschaft eben zu schaffen, durch den kriegerischen Akt, in den Italien eintreten sollte. Hauptsächlich gegen Österreich, all dieweil zu jedem Zeitpunkt die nordostitalienischen Territorien rund um Triest und Udine in österreichischer Hand sich noch befanden, also eine Vielzahl Italiener eben noch unter Fremdherrschaft, unter Österreicher nämlich, lebte aber auch schon mit Blick auf die Mittelmeerregionen, die Italien gegenüber liegen, also in Libyen beispielsweise, wo dann auch 1910 mit Zustimmung einer breiten Minderheit der Syndikalisten Italien, dann der Türkei, dem Osmanischen Reich, die libysche Küste in einem kleinen Krieg entriss. Die Mehrheit dieser Nationalsyndikalisten setzten, nachdem sie bemerkt hatten, welche Begeisterung 1910 dieser Kolonialerfolg, den Italien errungen hatte im Mittelmeer, welche nationale Begeisterung der in Gang gesetzt hatte, bekannten sie also 1914 für einen Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg, natürlich auf der Seite der Frankreichs und Englands, da Österreich natürlich an Deutschland gebunden war und es ja darum auch ging. Ne? Irredentismus nannte man das, von Erlösung italienisch, also die Gebiete eben im Nordosten zu erlösen von der Fremdherrschaft. Die Begründung waren sorellianisch, die dort gegeben wurden. Italien sei ein Proletarier unter den Nationen und müsse sich sein Recht erkämpfen, wie der einzelne Proletarier sich sein Recht gegen den Staat erkämpfen müsse. Auch Mussolini sprach zu Beginn des Zweiten Weltkrieges davon, dass Italien als proletarische Nation in diesen Krieg einträte. Oder dieser Krieg sei der Frühling des Fortschritts, wie Orano und Corradini sagten, aber vor allen Dingen die Ambris und eben jener Benito Mussolini, der damals mit der Unterstützung Lenins unter anderem den Chefredakteursposten der sozialistischen Zeitung Avanti, also Vorwärts, übernommen hatte und der exponierteste Führer des linken Flügels in der sozialistischen Partei war. Bezeichnend vielleicht, um sich das vorstellen zu können, wie der Syndikalismus, den wir auch, wenn wir in der Szene sind, von den Schwarzsternträgern eher als eine liebenswürdige Kuriosität kennen, der linken Theoriegeschichte, wie der zum Geburtshelfer, wenn man so möchte, des Faschismus wurde, kann man vielleicht die Vita eines seiner Ideologen sich vor Augen halten. Und zwar 1874 geboren in Alceste de Ambris. De Ambris profilierte sich als Gewerkschaftsführer 1908 bei den großen Landarbeiterstreiks, spaltete später durch sein leidenschaftliches Eintreten für den Krieg die Gewerkschaften in Parma und Mailand, gründete mit dieser Hausmacht später dann, 1916, wenn ich mich recht erinnere, die Fasci da Azione Rivoluzionaria, also den Bund der revolutionär-internationalistischen Aktion. Mussolini hatte inzwischen einen ähnlichen Weg genommen und eine Bewegung gegründet, die sich nannte Fasci Autonomi d'Azione Rivoluzionaria, also Bund der revolutionären Aktion. Wobei ich gleich dazu sagen muss, Fascio heißt auf Italienisch Bündel, einfach Faszium lateinisch, und ist eine Bezeichnung sowohl für ein Bündel Reisig als auch für einen politischen Bund unterhalb der Ebene einer Partei. Insofern also eine völlig unideologische Bezeichnung. Beide Fasci, also beide Bünde, vereinigten sich 1919 in Mailand zu den Fasci Italiani di Combattimento, den italienischen Kampfbünden, die wiederum zur Urkeimzelle der Staatspartei Partito Fascista Italiano werden sollte. De Ambris beteiligte sich derweil mit dem nationalistischen Dichterfürsten Gabriele D'Annunzio, der doch einige bedeutende Werke auch geschaffen hat, die nicht unbedingt faschistischen Charakter haben, also wo die Kunst größer war als der Künstler. Er beteiligte sich De Ambris an der völkerrechtswidrigen Eroberung Rijekas 1919, was ein ganz wichtiger Wendepunkt auch in der Geschichte des Faschismus, des entstehenden Faschismus werden sollte. Das kroatische, heute kroatische Rijeka war nämlich damals überwiegend von Italienern besiedelt und hieß Fiume. Und die Befreiung Fiumes, also die Ausdehnung Italiens über die Adria hinweg, war eins der großen Programmpunkte sowohl der Nationalisten als auch der Syndikalisten, die eben von diesem nationalen Auftrag, wie ihr gehört habt, die Ankurbelung der sozialen Befreiung, analog der französischen Revolution einstmals, sich erhofften. Die Freischärler, die an diesen, der Krieg war ja bereits beendet zu dieser Zeit, 1919, die Freischärler, die sich an solchen Aktionen beteiligten, nannte man Arditi. Arditi, die Kühnen, und sie sollten sich in diesen Nachkriegsjahren zu regelrechten Freikorps auswachsen. Diese Arditi sammelten ähnlich wie in Deutschland die Freikorps eben die entlassenen Soldaten, die so recht nicht mehr aus dem Ersten Weltkrieg ins bürgerliche Leben zurückfinden wollten und konnten und die sich schließlich in Scharen genau jener Faschisten Mussolinis anschlossen, die 1919 noch eine kleine Splittergruppe, Linksplittergruppe wohlgemerkt, gewesen waren. Warum taten sie das? Sie taten es, weil ihnen Mussolini, der damals ein begnadeter Redner und Schreiber war, und entsprechend auch bekannt in Italien war, viel bekannter als eine kleine Mini-Partei, seinem Bund, weil sie von ihm erwarteten, dass er eine verlässliche nationalistische Alternative zu den Sozialisten darstellen würde, die damals in Italien sehr, sehr weit links standen, auch eben durch den Einfluss der Syndikalisten und analog eben Losungen, die auch in Moskau ausgegeben wurden nach der Oktoberrevolution, die Machtübernahme versuchten und da auch recht gute Erfolge zielten. Also die Zahl der Streiks ist wahnsinnig hoch, der Streiktage in den frühen 20er Jahren, speziell eben auf dem Lande, das in Italien, auch in Norditalien, was man eben in vielen neorealistischen Filmen kennt, von Großgrundbesetzern beherrscht waren, insofern es dort eben auch ähnlich wie in den ostelbischen Gebieten in Deutschland ein Landproletariat gab. Dort stießen, und das kommt zum Arditi-Unwesen noch dazu, dort stießen auf dem Land die sozialistische Landarbeiterbewegung mit den Kleinbauern zusammen, die natürlich, wenn sie Knechte und Mägde einstellten, keine Lust hatten, Kündigungsschutz und Tariflöhne zu akzeptieren. Das war in dieser Produktionsform unmöglich. Und in dieser verschärften sozialen Situation kam es dann eben auch zu den entsprechenden Zusammenstößen auf dem Land, wo die Söhne jener Kleinbauern, die ihre Felle eben davonschwimmen sahen, und die Kleinbauern waren eben durch die Landreformen vor dem Ersten Weltkrieg relativ viele, sich mit den Sozialisten tatsächlich blutige Gefechte, den Landarbeitern blutige Gefechte lieferten. Die Faschisten jedenfalls erschienen den Arditi also als als einzige mögliche Oppositionspartei, da sie eben auch bürgerlich nicht waren. Die alten liberalen, konservativ-klerikalen Parteien waren für die Aditi kein Anlaufpunkt. Und Mussolini zögerte Anfang der 20er Jahre noch, weil er eben zwar Nationalist war, Sorellianer war, aber eben doch durchaus sich selber als Linken auch noch betrachtet hätte, mit diesen Kräften, die dem Sozialismus nun gar nichts mehr im Hut hatten, sondern tatsächlich eher auf die Verhinderung sozialistischer Bestrebungen, zumindest gewerkschaftliche Bestrebungen aus waren, zusammenzuarbeiten. Er nahm dann aber doch, wie wir wissen aus der Geschichte, die Gelegenheit wahr, sie war wohl zu verführerisch für ihn, sich von den Aditi nach oben spülen zu lassen, weil die faschistische Partei natürlich von Monat zu Monat ihre Mitgliederzahlen exponentiell steigern konnte und eben, und das war für Mussolini, da war er Machtmensch genug, Verführung auch genug, durch diesen Rechtsruck seiner Partei, Duldung seitens eben der sozialistischen Bestrebungen entgegengesetzten alten Mächte erfuhr, hauptsächlich eben Verwaltung und Militär. Mussolini und De Ambris spalteten sich natürlich, die De Ambris-Gruppe stieg aus der faschistischen Partei. De Ambris wanderte aus nach Frankreich und kehrte aber 1930 nach Italien zurück, unbehelligt und uneingesperrt. Was übrigens auch für den Wall Street Bomber, ich habe es schon erwähnt, Mario Buda und viele andere galt. Stellt sich die Frage, was hat ihre Haltung zum Faschismus verändert? Es war nicht allein die Resignation der alten Anarchisten, denke ich, die zu diesem Wandel in der Einstellung geführt hat, sondern die Entwicklung in Italien in den 20er Jahren, die nämlich abgeschlossen war Anfang der 30er und Mussolini dann in mehreren, übrigens unblutigen Entmachtungskampagnen, also im Gegensatz zum Röhmputsch bei uns, seine früheren faschistischen Provinzführer, die genau aus der Bewegung der Aditi gekommen waren, diese alten Frontsoldaten, diese Freikorpskämpfer, entmachtet hatte und auch zu ihren Ungunsten die alte bürokratische Verwaltung von den schlimmsten katholischen Elementen, wie er es selber nennen würde, gesäubert hatte und ein fast schon technokratisches Regime installiert hatte. Hat Mussolini in der Hoffnung seines Machterhaltes auch, was ihm dann auch gelang und Beliebtheit zu erlangen, die kriminellen Elemente, die in den 20er Jahren die faschistische Partei bestimmt hatten und die eben den bekannten, aus Filmen und Büchern bekannten, blutigen Straßenterror der Faschisten ausgeübt hatten, in jenen Jahren absolut, man kann sagen, matt gesetzt in der Partei und eben auch der Polizei, ganz anders als sie in wirklich in Deutschland sein sollte, regulären Polizei, die ihre Autonomie halbwegs behielt, unterstellt und sie eben damit auch an ein Reglement gebunden, zumindest größtenteils, das für den Normalbürger, soweit er nicht gemuckt hat, die Terrorbedrohung im Alltag auf ein Minimum reduziert hat. Außenpolitisch auch pflegte Mussolini in jenen Jahren ein gutes Verhältnis zu Stalin, was ihn für Linke, selbst für Anarchosyndikalisten natürlich erstmal auch nicht uninteressant erschienen ließ, es ist die Zeit vor den Moskauer Prozessen. Hatte die Sowjetunion schon sehr früh diplomatisch voll anerkannt und ließ sich unter anderem ein Detail, was man eigentlich so nicht weiß, die ersten Maiparaden der Faschisten, die natürlich auch Giorno di Lavoro hießen, also Tag der Arbeit, von Moskauer Choreografen und Plakatmalern ausrichten. Im Gegenzug war auch Stalin dem Faschismus freundlich gesonnen, erschien ihm doch als Gegengewicht zu Deutschland aus der klassischen Frontstellung eben in den Alpen gegen Österreich und das entsprechende deutschsprachige Bündnis. Zum Weiteren setzte Mussolini auch im Zug der steigenden Rüstungswirtschaft, mit der er sein Kolonialreich zu erobern dachte in Nordafrika, auf die sogenannte Autarkie und brauchte dafür die Zustimmung der Arbeitersyndikate und lenkte seinen wirtschaftspolitischen Kurs weg von den Großgrundbesitzern wieder in Richtung jener Arbeiterkammern oder Arbeitersyndikate, in dem viele alte syndikalistische Funktionäre saßen, die einen relativ großen Einfluss gewinnen konnten in der faschistischen Partei in jenen Jahren, das sogar das Stichwort Arbeiterfaschismus die Runde machte. Viele von euch werden die, kleine Einschub vielleicht am Rande, viele von euch werden ja den kürzlich verstorbenen kritischen Theoretiker Agnoli kennen, Staatstheoretiker, Deutsch-Italiener, der im Gegensatz zu vielen Kabarettisten und Schriftstellern in Deutschland nie einen Hehl draus gemacht hat, dass er in seiner Jugend Faschist war, und trotzdem Linker, und er war einer von jenen, die sich genau angezogen fühlten von diesem Arbeiterfaschismus. Nur als Beispiel, dass also tatsächlich die linke Selbstdarstellung des italienischen Faschismus so glaubwürdig war, dass es eben in die Milieus, aus denen auch Agnoli stammte, hinein glaubwürdig wirkte und an die Jungen, die eben in einem gewissen Sinne sozialistisch gesinnt waren, als Alternative zum Widerstand erschien. Verrückt zwar, aber nur Anekdote zwischendurch. Und was für die alten Anarchisten natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt war, um ihren zumindest persönlichen Frieden mit dem Faschismus in jenen Jahren zu suchen, war, dass der Duce ganz offen sich vom Nazirassismus distanzierte. Ich kann daraus zitieren, aus einem Text, den Mussolini selber geschrieben hat, im Theorieorgan Gerarchica, also Deutsch Hierarchie: Der nationalsozialistische Rassismus steht im Widerspruch zur Zivilisation, gestern der christlichen, heute der römischen, das heißt der faschistischen, also man bezeichnet sich als Nachfolger des römischen Reiches, Mussolini, und morgen der ganzen Welt. Insofern erschien Mussolinis System Anfang der 30er Jahre, nachdem die Kampfzeit, wenn man so möchte, beendet war und die größten Auswüchse terroristischer Art abgestellt wurden, als ein gar nicht so unakzeptables System mit großen gewerkschaftlichen Vertretungsrechten innerhalb dieser Arbeiterkammern. Und den Bürgern auf der anderen Seite blieb der Trost, dass der König ja immer noch im Amt blieb. Also das formale Oberhaupt des faschistischen italienischen Staats war der König. Und auch die faschistische Partei selber, wie man aus diesen kurzen Streiflichtern, die ich gegeben habe, wahrscheinlich schon schließen kann, war ein eher instabiles und lavierendes Konglomerat aus Interessen der organisierten Arbeiter einerseits, der Landeigentümer der Großen und Kleinen andererseits, den Interessen der exportierenden Industrie, den Interessen der Facharbeiterschaft in dieser Industrie, der säkularen Beamtenschaft, der Klerikalfaschisten, der sogenannten Klerikofaschisti und verschiedener anderer Gruppierungen, die alle miteinander ihre eigenen Pläne verfolgten, die auch dafür sorgten, dass in dieser Theoriezeitschrift des italienischen Faschismus alle halbe Jahre eine neue Richtung eingeschlagen wurde. Im Unterschied zu Deutschland aber, zum deutschen Faschismus, eben niemand der Kopf eingeschlagen wurde, wenn die Richtung gerade nicht angesagt wurde, oder sehr selten zumindest. Zusammengehalten wurde das Ganze einfach in den 20er Jahren schlicht durch die Gewalt des Kampfs mit den Sozialisten. Also es war die große Zeit der politischen Morde. Italien in den 20er Jahren war also tatsächlich offener Straßenkampf gegeneinander, und in den 30er Jahren dann letztendlich nur durch das persönliche Charisma Mussolinis. Ein Charisma, mit dem er auch, und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor dabei, warum der italienische Faschismus seine barbarischen Potenzen nie entwickelt hat, nie annähernd so entwickelt hat wie der deutsche Nationalsozialismus, hat dieses Charisma und die Eitelkeit Mussolinis, sein Byzantismus, wenn man so sagen möchte, also seine auf sein Ego abgerichtete Alleinherrschaft, dafür gesorgt, dass er die radikalen Strömungen der faschistischen Partei, die eben durchaus dem deutschen Vorbild bereit war nachzueifern, stets daran gehindert hat, sich in Verbindungen wie der SS oder Ähnlichen zu verfestigen und semistaatliche Funktionen zu übernehmen. Die, selbst im faschistischen Italien führte die Justiz ein zwar klassenkämpferisches, und zwar von oben herunter, Regime, aber war nie weisungsgebunden in der Form, wie man es aus Deutschland kennt, an die faschistische Partei. Noch nicht einmal das Militär, wie wir es ja auch aus Preußen, Deutschland kennen, wurde groß umgestülpt. Es waren also letztendlich jene alten Generäle, die im Ersten Weltkrieg bereits auch gefochten hatten. Die Partei im Mussolini-System unterhalb der großen Sonne des Führers, also des Duce, hatte eher den surrealischen Ideen Mussolinis auch entsprechend die Funktion, als eine Art Erziehungsanstalt zu wirken, indem die Jugend von damals auf ein faschistisches System der Zukunft hin erzogen werden sollte. Also eine Art kultfördernde Veranstaltung, die Mythen versuchte festzuklopfen im öffentlichen Raum, ganz im Sinne Sorels letztendlich, dass eben die Einrichtung eines Mythos schon dafür sorgen würde, dass die Gemeinschaft sich entsprechend dieser Mythen bilden würde. Daher auch diese großen Aufzüge, die der italienische Faschismus zustande gebracht hat, in die für die damalige Zeit eben auch technisch an der Grenze des Machbaren standen. Dieses Regime gab also quasi dadurch zu, dass es den Faschismus, den es oft propagierte, indem es sich selbst als totalitären Staat, als Stato Totalitario bezeichnet hatte, gar nicht willens war, in die Tat umzusetzen, sondern tatsächlich es überlassen wollte, einer Generation, die erst dem Faschismus erzogen wurde, damit ernst zu machen, was Mussolini selber zwar eben propagierte, aber woran er nicht dachte, tatsächlich ernst zu machen. Zumindest nicht daran dachte, bis er Ende der 30er Jahre sich gezwungen sah. Er sah sich gezwungen, er wäre es nicht gewesen, mit Hitler eine Kooperation zu suchen. Die Überlegung dabei war einfach die, dass er natürlich den Antisemitismus nicht leckerer fand als vorher auch schon. Mussolini war ein häufiger Synagogenbesucher auch, da seine geliebte Jüdin war, aber das ist nur so am Rande bemerkt, also er hatte keinerlei Berührungsängste in dieser Hinsicht, befürchtete aber, dass Deutschland, und das war eine Befürchtung, die durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen war, in Europa die Hegemonie übernehmen würde und war eben auch Machiavellist, nicht nur Surrealist, genug zu sagen, dass Italien sich davon auch seinen Kuchen abschneiden sollte. Eine verheerende Fehleinschätzung, die eben in den Stahlpakt, den ich schon erwähnt habe, führte, der 38 geschlossen wurde und eine Art Bündnismechanismus beinhaltet, dass nämlich, wenn Deutschland in den Krieg eintritt, Italien auch in den Krieg eintreten würde, und zwar an der Seite Deutschlands. Ein zweiter Fakt kommt noch dazu: Mussolini war extrem beeindruckt von den Rüstungserfolgen, wie man so möchte, und auch den mythologischen Erfolgen des Nazi-Regimes, also seiner. Das in seinen Augen, er war also Aurelianern, dass also tatsächlich der Mythos der Rasse in Deutschland zu einer totalitären Vergesellschaftung, die er erst erträumt hätte in Italien in der nächsten oder übernächsten Generation bereits geführt hatte, sodass er nicht nur den Stahlpakt schloss, sondern auch 39 war es, wenn ich mich recht erinnere, versuchte in seinem Zentralorgan eine Art italienischen Rassismus zu definieren, etwas ganz Neues und Unerhörtes im italienischen Faschismus, der eher auf den Mythos der produktiven Arbeiter gegen die dekadente Bourgeoisie gesetzt hatte und auf das böse westliche Ausland. Das war die Dichotomie, mit der der Faschismus bis dato in Italien operiert hatte. Daraus wurde nicht sehr viel. Der Versuch des italienischen Rassismus war mangels Mussolinis Interesse an der Biologie und auch mangels, glaube ich, also geschuldete Einsicht, dass er da im katholischen Italien nicht recht weit kommen wird mit solchen eher mythologisch-heidnischen Konstrukten, schon sehr windelweich aufgebaut und ließ also, glaube ich, so viel ich weiß, 6 oder 7 verschiedene Abstammungen zu, die alle Mittelmeervölker umfassten, die nur irgendwie denkbar waren und alle Mittelmeersprachen, um dann noch als Italiener zu gelten. Und die antijüdische Seite dabei beschränkte sich also eine Aufforderung an öffentliche Institutionen, ihre jüdischen Mitarbeiter tunlichst zu entlassen und keine neuen einzustellen. Eine Aufforderung, der in diesen relativ autonomen Institutionen so gut wie nicht nachgekommen wurde. Eine Zahl, die das belegt, vielleicht nachzuschieben. Das Mussolini-Italien war bis 43 von allen in Europa in den Krieg verwickelten Ländern, das für Juden, der für Juden sicherste Platz, verrückterweise, das faschistische Italien, hat also bei der Überlebensquote seiner jüdischen Bevölkerung, ein ekelhaftes Wort, aber wie gesagt, nur dass man es sich vor Augen hält, ungefähr das Level von Dänemark erreicht in der Hinsicht. Also es wurde erst ab 43 unter der Wehrmacht deportiert und wie gesagt, aus rassischen Gründen gefälltes Todesurteil zum Beispiel gab es in der Geschichte des Faschismus kein einziges. Das sah natürlich in Deutschland, ich habe das natürlich auf der Gegenfolie bereits erzählt, die Geschichte des italienischen Faschismus in Deutschland ganz anders aus. Dort war die faschistische Religion, von der auch Mussolini träumte, durchaus installierbar. Das, woran er am katholischen und auch bürgerlichen Italien einfach scheiterte und wovon er auch wusste letztendlich, dass er scheitern würde und weswegen der Versuch eben auch windelweich blieb, überhaupt damit zu kokettieren. Dort, und da komme ich auf meine Eingangsbemerkung zurück, dort herrschte eben bereits jene Melange, von der ich da sprach, aus neuheidnischen Überzeugungen, die pseudowissenschaftlichen Anspruch hatten und die sich durch die Jugendbewegung, insbesondere im Bereich der Intelligenz und des Bürgertums, durchgesetzt hatten, also von der Existenz einer nordischen Rasse bis zum Kulturverfall durch das städtische Leben und ähnlichen Kokolores. Also ihr kennt das ja alles letztendlich aus dem Geschichtsunterricht wahrscheinlich sogar schon. Dieses Denken hatte sich eben weit verbreitet und war gesellschaftsfähig und eben auch nicht auszubremsen durch bürgerliche oder auch konfessionelle Gegengewichte, die in Deutschland, speziell in Norddeutschland, eben dieses Gewicht nicht mehr hatten, wie der Katholizismus in Italien letzten Endes. Also die Voraussetzungen für einen radikalen Faschismus durchaus geschaffen schienen. Den sollten die Italiener erst in den 20 Monaten, diesen 20 schwarzen Monaten, von denen man spricht, deutscher Besatzung, kennenlernen, die genau zu dem Zeitpunkt, als Mussolini abgesetzt wurde, auch das eine Vorstellung, dass Hitler von einem Gremium seiner eigenen Partei abgesetzt wird, ohne dass es da gleich Erschießungen in Massen hagelt und das sogar hinnimmt, unvorstellbar. Also in der Zeit, als Mussolini abgesetzt wurde, danach begann eben sofort der deutsche Überfall auf Italien. Und in der Zeit lernten die Italiener das kennen, was Mussolini eben nur als großen Bluff letztendlich aufgestellt hatte, nämlich den radikalen Rassismus, die Judendeportation, das Partisanenschlachten und die hunderttausendfache Zwangsarbeit der sogenannten Badoglio-Schweine. Das gehört also tatsächlich in den faschistischen Diskurs, also Nazi-Diskurs zwischen 43 und 45 dazu. Badoglio, der italienische Generalstabschef, der Mussolini ablöste und der eben Verhandlungen mit den Westmächten aufnahm und Italiens Rückzug aus dem Krieg erklärte. Die italienische Armee wurde also letztendlich gekidnappt nach Deutschland und zur Zwangsarbeit verschafft, und zwar in Hunderttausenden, das sind nur so am Rande bemerkt. Jedenfalls wurde nicht nur für die, die eben nach Deutschland verschafft wurden, jene Badoglio-Schweine, wie sie in Deutschland dann hießen, der Nationalsozialismus plötzlich tatsächlich zu einer echten Realität, sondern eben auch ein Spruch zur Wahrheit, der in Italien bereits Ende der 30er Jahre kursiert, als der Stahlpakt geschlossen wurde. Die Italiener sagten damals: Wenn England siegt, verlieren wir. Wenn Deutschland siegt, sind wir verloren. Was eben für viele Zehntausende, Hunderttausende auch zutraf. Und mit diesem populären Ausspruch sah die große Mehrheit der Italiener ihren deutschen Verbündeten durchaus realistisch. Ja, die Gegenfolie, die jetzt schon immer mit herumschwirrte, der Radikalfaschismus, von dem Ernst Nolte spricht und der durchaus, was man gegen Nolte immer vorbringen mag, ein durchaus glücklicher Begriff ist. Also ein Faschismus, der die radikalen Potenzen, die in Mussolinis Denken durchaus vorhanden waren, die Vereinheitlichung der Gesellschaft nach einem Mythos, nach irrationalen Gesichtspunkten und der Kultus von Krieg und Gewalt als moralische Besserungsanstalt und als Stähle, als Stahlschmiede für den überlegenen Menschen, war in Deutschland eben nicht jener Bluff und jene Parole, die er in Italien eben zu den allergrößten Teilen geblieben war, sondern er wurde tatsächlich Realität. Genau in demselben Maße, wie Hitlers Achtung vor dem Duce sank, weil er hatte natürlich geglaubt, Hitler, dass die Rede vom Stato totalitario, also vom totalitären Staat, oder der Maxime credere, obbedire, combattere, also glauben, gehorchen und kämpfen, Tatsachen seien und eben nicht jene Mythen, die erst zukünftigen Generationen überhaupt eingehämmert werden sollten. Stefan Breuer zieht deswegen in seinem durchaus lesenswerten Systemvergleich Italien-Deutschland in diesem kleinen Seara-Bändchen Aspekte totaler Vergesellschaftung. Die Freunde in Freiburg würden sich freuen, wenn er es bestellt. Ein Fazit, das ich gern zitieren möchte. Erscheint somit der italienische Faschismus insgesamt als ein System, in dem der Faschisierungsprozess der Institutionen bereits zu einem frühen Zeitpunkt abgebrochen und durch die persönliche Diktatur Mussolinis ersetzt wird, so haben wir es in Deutschland mit einer sehr viel radikaleren Variante des Faschismus zu tun. Diese Radikalität der deutschen Variante, also die historisch nachläufig ist, die aber von der Essenz her natürlich von albtraumhafter und tödlicher Konsequenz sein sollte, ist genau dadurch bestimmt, dass sie jene zwei Sonderentwicklungen Deutschlands im 19. Jahrhundert zur Synthese brachte, nämlich einerseits den mythischen Irrationalismus, über den ich schon gesprochen habe, also jenes Popphänomen des Rassismus und des Okkultismus, einerseits in der Verbindung zum autoritären Staat, der in der deutschen Ideologie, ja, da wächst der Gegenspieler gegen den angelsächsischen, wesensfremden, undeutschen Kapitalismus des Weltmarktes darstellen sollte. Ja, zunächst zu dem Aspekt der in Westeuropa von der Geschichtsforschung einhellig zugestandenen Bürokratisierung und Militarisierung des öffentlichen Lebens im wilhelminischen Deutschland. Und zwar will ich mich da gar nicht in Schilderungen ergehen. Ich denke, ich appelliere einfach an Dinge, die jeder kennt, wie Zuckmeyers Drama oder Farzendrama, der Hauptmann von Köpenick, dass man eine Wohnung nur bekommt, wenn man gedient hat, oder ähnliche Dinge kann man also auch tatsächlich eben, oder auch der Literatur der Manns, wie auch immer, entnehmen, wie dieses Leben gestaltet war. Das Paradoxe daran ist eher das, dass diesem eben am preußischen Vorbild orientierten Militarismus, der dann im ganzen Deutschen Reich sich eben seine Vorbilder und Nachahmer in Flottenvereinen und Kriegsvereinen und was weiß ich, wie es alles hieß, suchte, dass dieser Zustand, der tatsächlich in dem schlimmsten Sinne antibürgerlich ist und antidemokratisch, von der Arbeiterbewegung schließlich akzeptiert wurde, ja, dass man sogar so weit ging in der Sozialdemokratie, speziell der rechten Sozialdemokratie, Stichworte Lassalle oder auch Vollmer, Hilferding, wie auch immer sie alle heißen, Bernstein, die Revisionisten, so weit ging, diese extreme Durchstaatlichung, diese Etatisierung des öffentlichen Lebens als Vorboten des Sozialismus zu begrüßen. Während des Krieges und auch danach, oder erst recht danach, wurde die ideologische Weichenstellung, die große Teile der Sozialdemokratie bereits vollzogen hatten, auch unmittelbar praktisch. Ich darf dafür einmal, genau, pars pro toto aus einer programmatischen Rede vom Görlitzer Parteitag der SPD 1921 zitieren, dass ihr auch einen Eindruck bekommt, wie, ohne dass ich da lange in die entsprechenden revisionistischen Theorien reingehen müsste, wie über den Staat und seine Rolle dort gesprochen wurde. Wir reden wohlgemerkt vom bürgerlichen Staat, sofern er das überhaupt in Preußen war. Die Sozialdemokratie hat dem deutschen Volk sein höchstes Gut, den Staat, gerettet. Denn da, wo kein Staat ist, da ist Anarchie. Wo Anarchie ist, kann wohl der Kapitalismus gedeihen, aber niemals der Sozialismus. Staat und Sozialismus, Staat und Sozialdemokratie gehören zusammen. Dass die stalinisierte, oder wie es zeitgenössisch hieß, bolschewisierte KPD dort keinen Widerpart gegen diese Staatsreligion abgeben wollte, gehört leider auch zu den Erkenntnissen jeder Geschichte der 20er Jahre. Vielmehr erwog man dort, speziell ab 1923, eher eine voluntaristisch-nationalistische Übertrumpfung der Sozialdemokratie und flirtete heftig und immer wieder mit den als proletarisch betrachteten Teilen der NSDAP, unbekümmert ihres absolut radikalen und unverblümt stets geäußerten Antisemitismus. Eine Tendenz, die sich auch nach dem Krieg fortsetzen sollte, ich will euch mal ein kleines Streiflicht geben, das werden vielleicht nicht alle wissen. Die Tageszeitung Junge Welt kennt ihr ja alle. Sie war bis 1945 das Zentralorgan der Hitlerjugend und wurde 1947 mit identischem Layout und identischem Titel als Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend aufgelegt. Eine Geschmacklosigkeit ist wahrscheinlich noch recht wenig dazu gesagt. Aber gut, nur ein kleines Streiflicht dazu, dass also von der KPD dort keine Rechte gegen den Staatskultus der Sozialdemokratie, keine rechte Opposition zu erwarten gewesen war. Auch die zweite deutsche Sonderentwicklung, die ich erwähnt hatte, in diese Synthese einfloss aus autoritärem Staat und Irrationalismus und Aktivismus andererseits, habe ich bereits eingangs Bezug genommen, nämlich eben jene Irrationalisierung weiter Teile des geistigen Lebens. Das, was in Italien eben, wie wir auch gesehen haben, erst durch den künstlich implementierten Mythos hervorgebracht werden sollte, fand man hier schon vor. Die Verhimmelung von Krieg, Elite, Gewalt, Natur, Rasse und ähnlichen Kategorien war zu einem Gemeingut geworden, das bereits eben den Unterricht fast jeder höheren Lehranstalt dominierte, wenn man nicht das Glück hatte, beispielsweise in Berlin einen ausgesprochen demokratisch-liberalen Lehrer zu erwischen. Das war die große Ausnahme. War eben zum Gemeingut geworden, als sich im Dunstkreis der sudetendeutschen Sozialdemokratie die ersten sich selbst auch so bezeichnenden nationalsozialistischen Gruppierungen gründeten. Am bedeutendsten war dabei die DAP, die Deutsche Arbeiterpartei, die sich im Krieg, also wir sprechen vom österreichischen Böhmen und dem Sudetenland, die sich im Krieg in DNSDAP umbenannte und damit schon einmal den Namen der späteren Staatspartei vorwegnahm. Aus ihren Kreisen, aus den Kreisen eben jener Sudetendeutschen, stammte dann auch der, ich glaube, Maschinendrechsler war er, oder Maschinenbauer Anton Drechsler, der 1919 in München eine neue DAP eben auf reichsdeutschem Boden gründete, aus der sich rasch nur mehr unter der Führung des neuen Mitglieds Adolf Hitler die NSDAP entwickeln sollte. Neu und radikal war in der Programmatik dieser zunächst kleinen Grüppchen, dass sie die überall geläufigen rassischen Überlegungen, die eben insbesondere auch die militaristischen und stramm rechtsgerichteten Gruppierungen der deutschen Gesellschaft ohnehin beherzigten, mit einem staatsfixierten Antikapitalismus verknüpften, der in diesen militaristischen Kreisen auch schon in Gange gekommen war, aber dort eben mit dem Ruch des Sozialismus nach wie vor verpönt war. Dieser deutsche Sozialismus, von dem man in diesem Zirkel sprach und der eben auch seine Vorbereitung, ich werde darauf noch eingehen, in der speziell deutschen Schule der Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert bereits genommen hatte, ging über die allerkrudesten Überlegungen des Syndikalismus noch hinaus, hatte dieser nämlich die Trennung der Gesellschaft in Produktive einerseits und Parasiten andererseits, auch eine schon sehr abgeschmackte und in die widerliche gehende Trennung, noch ökonomisch versucht zu begründen, nach den Lehren des Frühsozialisten Saint-Simon, nachdem eben die produktiven Klassen der Gesellschaften sich zusammenschließen müssten gegen jene, die nur Nutznießen ziehen und damit Adlige und so Schwerl wie Intellektuelle und Ähnliches meinte. Sind diese Überlegungen, die ich gerade versuchte zu skizzieren, darauf aus, diesen Gegensatz zwischen produktiv und parasitär, muss mal das, also Begriffe, wie sie damals wirklich im Schwange waren, nach rassischen, nicht ökonomischen Kriterien auszulegen. Man war also zur Produktivität geboren, qua Rassenzugehörigkeit, oder zum Parasitentum geboren, qua Rassenzugehörigkeit. Man war also wesensfremd, undeutsch oder, um es kurz zu machen, jüdisch. Diese Verurteilung, diese Kombination einer gewissen Volkswirtschaftslehre, die den Liberalismus, das Manchester-Tour, wie Lassalle genannte, als undeutsch brandmarkte, also nicht als irgendwie abzulehnende Wirtschaftsform, sondern eben als wesensfremd dem Deutschen, kann sich, wie ich schon andeutete, auf eine relativ gar nicht so übel beleumundende Vorgeschichte wissenschaftlich zurückberufen, nämlich jene deutsche Schule der Volkswirtschaftslehre, die man auch durchaus treffend in den angelsächsischen Ländern als romantisch-dirigistisch bezeichnet. Also man kann es kaum besser treffen. Sie griff auf Fichtes geschlossenen Handelsstaat zurück, entwickelte durch Adolf Wagner bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts einen Begriff vom Staatssozialismus, in dem Sozialismus einfach als militärische Organisation der Produktion gedacht war und in keiner Weise die Grundkategorien des Warentauschen in irgendeiner Form tangieren sollte. Und deren frühe Hervorbringung Marx, auch das sei am Rande erwähnt, den Spottbegriff deutsche Ideologie verliehen hatte. Also die Vordenker in den 40er und 50er Jahren dieser deutschen Volkswirtschaftslehre waren jene, an denen Marx erst in der Kritik überhaupt seine Kritik der politischen Ökonomie entwickelt hatte. Dass diese doktrinären Kathedersozialisten, wie sie auch hießen, einen großen Einfluss, vielleicht sogar einen maßgeblichen Einfluss auf die Vorstellung der Sozialdemokratie bekamen, gehört zu den großen, ironischen und bitterbösen, was die Folgen an den Treppenwitzen der Geschichte. Wenn ihr Lust habt, ich habe in der Bahamas 49 einen kleinen Artikel genau zu diesem Thema verfasst, wie der Etatismus in den Sozialismus hineingewandert ist. Insofern könnt ihr dort, wenn es euch interessiert, ein bisschen mehr darüber nachlesen. In dem Falle war das nur eine Randbemerkung, die einfach klar machen wollte, dass sowohl ein antikapitalistisch aufgeladener Kultus des autoritären Staates, der mit Militarismus und Bürokratismus tatsächlich fast schon geschichtsphilosophische Weihen verbunden hat, einerseits, und andererseits eben ein Okkultismus, der glaubte, dass dem deutschen Wesen eine eigene, der deutschen Rasse eine eigene Wirtschaftsform zukommen müsste, lagen bereits beide als Zutaten, meistenteils noch getrennt voneinander, bereit. Die Verschmelzung desselben ineinander, das wird das Erfolgsgeheimnis des Nationalsozialismus werden. Ja. Das ist noch diese freien Exkursion zurück zum Text. Ja, auf diesem Mist, also des rasstheoretisch begründeten antijüdischen Affekts, wuchs jedenfalls eine Massenbewegung, die wiederum die Benutzung des an sich verhimmelten Staates, der dem Deutschen ja ein Selbstzweck sein soll, wie es im 19. Jahrhundert des Öfteren deklamiert wurde, für ihre Zwecke anstrebte und dem von Cogon zu Recht sogenannten SS-Staat auch erreichte. Diese Synthese bestand also darin, bizarre Vorstellungen rassistischer Art durch eine Form von Polykratie, wie man es später dann in der Politologie bezeichnete, also durch das Nebeneinander klassisch staatlicher Institutionen mit Institutionen der Partei als Massenorganisation, die um die Gunst des Führers zu buhlen hatten und jeder mit möglichst radikalen Vorschlägen rauskam, das ist also der Sinn der Polykratie dieses Begriffs, denen es also gelang, als Bewegung sich diese Apparatur des preußisch-deutschen Staates zunutze zu machen für ihre terroristischen Zielsetzungen. Das ist die Synthese aus mythischem Irrationalismus und autoritärem Staat. Es gab natürlich auch ein spezifisches Milieu, in dem genau diese Synthese, die ab 1933 Tatsache werden sollte, bereits vorgedacht wurde, genauso wie der Syndikalismus, der Nationalsyndikalismus, von dem ich eingangs sprach, den italienischen Faschismus vorgedacht hatte. Und in diesem Milieu, von dem ich gleich noch ein bisschen sprechen möchte, begegnet uns dann auch wieder Georges Sorel, der hier allerdings von der konservativen Revolution, also einer Gruppe Intellektuelle, die sich gegenseitig gar nicht leiden konnten und die erst a posteriori als solche bezeichnet wurden, in Anspruch genommen wurden. Die Vertreter jener konservativen Revolution waren zwar eher selten überzeugte Rassefanatiker im Sinne eben Lanz von Liebenfels oder wie die anderen Verrückten alle hießen, aber alle Male Zyniker des Ausnahmezustandes und Freunde autoritärer Mythologien, die sie noch nicht mal selber zu glauben brauchten, und da waren sie Sorelianer, sondern nur darauf setzten, dass alle anderen sie möglichst glaubten. Die Namen sind bekannt: Karl Schmidt, die Jüngerbrüder, Paul Freier, Möller-Vandenbroek. Was alle sie einte, waren ein extremer politischer und ökonomischer Antiliberalismus, elitärkriegerische Gesellschaftsutopien, Gewaltverherrlichung und zügelloser Autoritarismus. Allerdings gab es auch da Berührungspunkte, die so klein nicht waren. Ich hatte ja vorhin gerade die nationalen Flügel der bolschewisierten KPD erwähnt, und genau diejenigen, die dort die eifrigsten waren, waren auch jene, die durchaus an einem Gespräch mit den Vertretern der konservativen Revolution interessiert waren. Also ein Name, der unbedingt nicht fehlen darf, wäre Ernst Niekisch, ein SPD- und späteres SED-Mitglied, aus beiden wegen absoluter Verrücktheit dann auch wieder ausgetreten, war doch durchaus einflussreich und auch mit einer Professur an der Humboldt-Universität 1949 versehen, bis 1953, glaube ich, ja, der schon als Mitglied im Arbeiter- und Soldatenrat 1919 einen geradezu manischen Hass auf alles, was, wie er es nannte, Westlerische, was in dem Fall natürlich nicht die Bundesrepublik bezieht, sondern auf den Westen an sich, entwickelte und sein ganzes Leben lang damit verbrachte, den Kultus des halbasiatischen Staates, also des despotischen Staates, als Förderer der Arbeiterklasse und des Menschheitswohls überhaupt herauszustellen und gar nicht recht zu wissen, ob er lieber nach Moskau oder nach Peking ziehen wollte. Aber gut, also Ernst Niekisch, 1967 in West-Berlin, dann West-Berlin-Wilmersdorf verstorben. Das einige Punkte zur Geistesgeschichte, zu den aus der Linken kommenden geistesgeschichtlichen Beiträgen für die Ideologie des italienischen Faschismus und auch für die Ideologie des deutschen Nationalsozialismus. Ich will, bevor ich mich dann auch langsam dem Ende nähe, allerdings nicht so schnell, ihr seid wahrscheinlich erlöst, noch auf einen ganz wichtigen Punkt kommen, der auch in den frühen Bahamas eine große Rolle gespielt hat und der, glaube ich, auch in der aktuellen Debatte sehr, sehr wichtig ist, dass nämlich jener antikapitalistisch konzipierte Staat durchaus eigentätig wahnsinnig wird, einen endemischen Wahnsinn entwickelt, um auch der Fehlannahme vorbeugen zu können, dass man einer Staatstheorie, einem Staatsfetischismus, einer Staatsreligion, in dem Sinne, dass der Staat als Hort des Antikapitalismus eine prinzipiell andere Produktionsweise bedeuten würde als der Kapitalismus und es nur an des autoritären Staates Initiative liegt, sofort alle Krisenphänomene der kapitalistischen Gesellschaft abzustellen, dass also eine solche Ideologie praktiziert, ganz nah am Antisemitismus gebaut hat, und zwar aufgrund ihrer eigenen Krisendynamik. Oder, wenn man es anders formulieren, wie sich eben der Volksstaat und Antisemitismus, wie Ulrich Enderwitz es mal nannte, gegenseitig bekräftigen. Gerhard Scheidt hat für den Nationalsozialismus diese Wechselbeziehung zwischen der Hereinnahme der Krise im Sinne der Kreditkrise und der Liquiditätskrise in den Staat und andererseits der antisemitischen Ideologie, die dadurch virulent bedient wird, am Beispiel des Nazifaschismus, wo es eben am konsequentesten durchexerziert wurde, Schuldenstaat und Antisemitismus, pointiert dargestellt. Und deswegen nehme ich mir die Freiheit, das länger zu zitieren, und zwar auch aus seinem Buch, das im Irak Verlag erschienen ist. Wie heißt es? Lebendiger Staat und, helft mir mal auf die Sprünge, Verborgener Staat, lebendiges Geld zur Dramaturgie des Antisemitismus. Der Staat selbst, also der antikapitalistische Staat der Nazis, selbst trat als Großkonsument auf und organisierte größtenteils auf Kreditbasis eine direkte und indirekte Arbeitsbeschaffung. Durch den überdimensionierten Staatskonsum erschien die Arbeit wie befreit vom Kapitalverhältnis. Der Arbeitsdienst wurde dafür zum gefeierten, besungenen und abgefüllten Symbol, obwohl dieses Verhältnis prinzipiell nicht angetastet wurde. Aber je größer die Schulden wurden, die dieses Reich zwangsläufig, aber auf unübersichtliche und kaum zu durchschauende Weise machen musste, desto intensiver wurde der innere und äußere Feind beschworen. Weltverschwörung des internationalen Finanzjudentums, so lautete die Übersetzung von inflationistischer Kreditierung und negativer Handelsbilanz, Haushaltsdefizit und Staatsschuld im NS-Jargon. In Italien war man nicht bereit, die Finanzierung des Staatskonsums und die Ästhetisierung der Politik mit gesetzlich fundierten und massenhaft exkortierten Antisemitismus zu begleichen, sondern nahm eher den Zusammenbruch des Regimes in Kauf. Im Dritten Reich jedoch wurde die innere Einstellung, die der antisemitische Kleinproduzent zum jüdischen Geldverleiher vor über einem halben Jahrtausend bereits kultiviert hatte, zum Staatsschicksal totalisiert und das Pogrom zur Endlösung. Damit, fährt Gerhard fort, damit war der Nationalsozialismus die größte antikapitalistische Bewegung, die jemals zur Rettung des Kapitals mobilisiert worden ist. Der von ihr geschaffene Staat stellt die Vollendung des Antisemitismus dar. Symbolische Aufhebung des Kapitals auf Grundlage des Kapitals. Das Schlusswort, dem ich jetzt wirklich tatsächlich massiv zustrebe, möchte ich dazu benutzen, ganz kurz vielleicht nochmal einige Überlegungen, die ich jetzt ausgebreitet habe, zusammenzufassen. Das mache ich aber ganz am Ende. Zuvor aber dazu auf zwei Einwände, die meinen Ausführungen höchstwahrscheinlich entgegenschlagen würden, wenn ich nicht mehr unter Freunden wäre. Es kann sein, dass das heute Abend auch noch passiert. Den ich gleich mal vielleicht auch als Anregung zur Diskussion entgegentreten möchte. Es gibt den Einwand, der bezweifelt, dass das Etatismus und Antisemitismus strukturell zusammengehören, also Staatswirtschaft unter antikapitalistischer Ägide. Und es gibt den Einwand, der sagt, wenn du den Zusammenhang zwischen sozialistischer Bewegung und faschistischer Ideologie zu eng ziehst, arbeitest du den Poppern, den Totalitarismus-Theoretikern dieser Zeit in die Hände. Ja, auf den letztgenannten Vorwurf will ich schnell gleich schon mal eingehen. Ja, gern wird gesagt, ja, wenn ich recht hätte, wenn du, Uli Krug, recht hast, dann müsste doch alle staatliche Regulation, die ja zur meisten Staatsverschuldung einhergeht, über kurz und lang zum radikalen Antisemitismus und zum autoritären Staat führen. Umgekehrt würde es doch auch heißen, wären die einzigen glaubwürdigen Antifaschisten die radikal-liberalen Chicago Boys von Milton Friedman. Dem würde ich, wenn jemand diese Stelle Frage stellen würde, so zunächst entgegen, dass ja zumindest im Antinationalsozialismus von Milton Friedman kein Zweifel bestehen kann, dass aber jede Menge Zweifel natürlich daran besteht, dass seine Idee von liberaler Anarchie, dass also tatsächlich der Markt in der Lage ist, eine Gesellschaft friedlich zu regulieren, höchst zweifelhaft ist. Wichtiger festzuhalten wäre mir aber in diesem Kontext doch, dass entgegen der linken Auffassung vom amerikanischen New Deal beispielsweise, also den Rooseveltschen Maßnahmen der 1930er Jahre im Gefolge der Weltwirtschaftskrise, nicht jede staatliche Regulierung so antisemitismusträchtig sein muss, wie eben die klassisch deutsche sozialdemokratische und dem Nationalsozialismus zur Konsequenz getriebene. Der Hauptunterschied, würde ich sagen, bestünde darin, dass der New Deal nicht das Außerkraftsetzen des Kapitalenprinzips durch die staatliche Organisation beabsichtigte, sondern ganz im Gegenteil eine neue Runde auf dem Markt einleiten wollte. Also die Karten im Konkurrenzspiel neu mischen und austeilen, was to deal im amerikanischen Wortsinn auch bedeutet, Karten austeilen. Dieser Deal zielte auf die Chancenverbesserung der Kleinproduzenten und Arbeitskraftbesitzer einerseits und andererseits im Notfall durch Konzernzerschlagung, wie man es heute auch noch aus den Vereinigten Staaten kennt, dazu große Wettbewerber dazu zu zwingen, auch tatsächlich diesen Wettbewerb anzunehmen und zu vollführen. Autoritärer Etatismus aber, wie ich ihn hier dargestellt habe, strebt auf das Monopol zu und will gerade nicht die ökonomische Bewegungsfähigkeit des Einzelnen verbessern, sondern sie tunlichst abschaffen. Oder in einer Formulierung, die mein Freund Sören Pünja letztens bei einer Redaktionssitzung der Bahamas getroffen hat, die ich so gelungen finde, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte, dass auch der ideale Gesamtkapitalist, als welchen Marx den Staat beschreibt, Ideale hat und dass diese Ideale eben in den USA von einem kapitalistischen Idealismus naiver Art geprägt sind, hier aber von einem antikapitalistischen Pessimismus, der sogenannten German Angst. Der andere Einwand, mit dem ich fast rechnen würde, wenn ich das vortrage, was ich jetzt zum Besten gegeben habe, wäre der Einwand, dadurch, dass du auf die Geburtshelferfunktion gewisser sozialistischer Theorien für die Ideologeme des Faschismus und des Nationalsozialismus abhebst, bedienst du die abgedroschenen Gemeinplätze, dass links letztendlich rechts sei, rot, braun und so weiter und so fort. Dazu würde ich wiederum auch zwei Dinge anmerken. Erstens ist die Beobachtung, von der einstmals die Konjunktur der Totalitarismustheorie mit einem Begriff, der auf Sorel zum Beispiel zurückgeht, wo die ihren Ausgang nahmen, ist ja durchaus zutreffend. Und zwar, dass sich diversen sozialistischen Kombinationen aus Irrationalismus und Etatismus bei aller erbitterten politischen Konkurrenz in ihrem Selbstverständnis durchaus ähneln. Wenn man sich betrachtet, den Sozialismus in einem Land und die entsprechenden Kampagnen gegen Parasiten, wird man zwar feststellen, das sei zu Stalins Ehre festzuhalten, dass man zum Kulaken nicht geboren wird qua Rasse, dass aber das Schicksal, das einen dabei ereilt, als Störenfried in der sozialistischen Produktionsordnung nicht recht viel besser ist. Solche Beobachtungen sollte man also, kann man der Totalitarismustheorie durchaus zubilligen, weil die Beobachtung sollte jeder treffen können, der einigermaßen unvoreingenommen drauf trifft. Was mir nicht zubilligen kann und warum ich mich also persönlich gegen diesen Vorwurf genauso verwehren würde wie gegen Popper selber, wenn er hier säße, wäre, dass dort die Totalitarismustheorie versucht, eine Ahnenreihe aufzumachen, die von Aristoteles über Marx bis zu Stalin und Hitler führt und die einfach folgendermaßen geht, dass jeder, der einen emphatischen Begriff von Wahrheit philosophisch einfordert, bereits einen Gulag bauen wollte. Und dort würde ich eben gegen Herrn Popper und seine Positivisten einwenden, dass der Totalitarismus gerade nicht auf einer emphatischen Idee von Wahrheit beruht, sondern auf der Willkür von Wahrheit, dass also tatsächlich die Wahrheiten jeden Tag nach Konventionen wechseln können, wie die Parteilinien eben zu wechseln verstehen und dass die Wahrheit der SA 1935 eben die Wahrheit der SS war und Ernst Röhm tot beispielsweise oder eben Bucharin vom geliebten Adlatus Stalins zum Volksfeind werden konnte, auch innerhalb von 2 Jahren. Insofern ist also der Positivismus solchem Totalitarismus gar nicht so unähnlich, würde ich ihm dann auch vorwerfen und mich damit auch weit absetzen von Popper und anderen, weil die Ersetzung der Wahrheit durch Konventionen, wie es eben auch die positivistische Wissenschaftstheorie betreibt, wo eben das wahr ist, was die Mehrheit der wissenschaftlichen Community anerkennt, solange bis jemand das Gegenteil halbwegs, also in der Lage ist, eine Falsifikation in einem Fall zu erstellen, sich doch dieser Willkür der Wahrheit eher anähnelt. Weil in beiden Fällen eben eine Konvention, und auch eine Parteilinie ist eine Konvention, der theoretischen Überlegung und der gedanklichen Reflexion übergeordnet wird. Und was ich noch dazu sagen würde, wäre, dass die Ahnenreihe mit Marx und Aristoteles natürlich auch insofern nicht stimmt, weil der Sozialismus dort totalitär wird, wo ein antiaufklärerischer Zug der Abelbewegung ergriffen hat und dort, wo dieser Zug als antimarxistischer, als gegen Marx gerichteter auftritt, wo man also an Marx-Revisionen, Marx-Erweiterungen, Marx-Neuinterpretationen, Marx, wie immer das geheißen haben mag, in den letzten 150 Jahren sich versucht hat. Und auch Stalin hat sich selber auf die Fahnen geschrieben, eine kreative Marx-Rezeption zu betreiben, was ihm sicherlich auch gelungen ist. Also würde ich jetzt sagen, dass tatsächlich an die Adresse Herrn Poppers, dass also da der Totalitarismus sehr nahe liegt, wo der Sozialismus sich besonders unorthodox ausgibt. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Unverständnis mancher durchaus neokonservativ zu bezeichnender Freunde, die lieber Hamas hat, das ist auch keine Schande in diesen Tagen, immer noch bei uns auf dieser Marx-Orthodoxie beharrt wird und dass es kein Relikt aus der Kampfzeit der Bahamas ist, sondern aus der jeweiligen Kampfzeit der einzelnen Redakteure, die natürlich in die westdeutsche Linke der 70er und 80er Jahre zurückfällt, sondern tatsächlich einen guten Grund hat, diese Orthodoxie hochzuhalten, zwar einen gut materialistischen Grund, weil nämlich Marx die Bedingungen für Sozialismus, für eine Überwindung der Vorgeschichte der Menschheit, sprechen wir vom Kommunismus, zu einer Zeit formulieren konnte, als der autoritäre Staat erst an seinem Anfang stand, an seinem historischen Anfang und insofern eher nicht durch das Medium des autoritären Staates, wie es eben der Abendjung leider getan hat, wie gesagt, mein Artikel liegt vorne aus zum Lesen, sondern eben im Sinne einer freien Assoziation, die aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus erwachsen sollte, auf den Kommunismus zielte. Also eine Verkehrung des PDS-Mottos, das ja da lautet, wenn ich da recht, oder Linkspartei-Motto, wenn ich mich recht erinnere, durch Sozialismus zu Freiheit, das Motto Marxens eher lautet, durch Freiheit zum Sozialismus. In diesem Sinne würden wir uns also weiter so orthodox bezeichnen und keinesfalls als Totalitarismus theoretisch oder ähnliches. Und ganz zum Schluss, dann machen wir eine kleine Pause und dann können wir gerne Fragen beantworten, würde ich noch mal in wenigen Sätzen versuchen zusammenzufassen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hoffe, das ist bis jetzt schon einigermaßen klar geworden. Ich helfe noch mal kurz nach, falls nicht. Ne? Die Ausgangsfrage also hatte gelautet, worin historisch der linke Beitrag zur faschistischen Ideologie besteht. Dieser Beitrag besteht meiner Meinung nach genau in dem Beitrag, den die Linke zum aktivistischen Irrationalismus, so Relsche Prägung beispielsweise, auch stalinistische Prägung, gemacht hat. Nämlich in ihrem Beitrag zu der populären Mischung aus Wahn und Gewalt. Im Falle des Nationalsozialismus besteht dieser Beitrag darüber hinaus in einem nahezu esoterischen Staatskultus. Man könnte daraus schließen, je stärker eine linke Bewegung, die sich natürlich selber als links apostrophiert, ich würde ihr das nicht zubilligen, von diesen beiden Kulten, Irrationalismus und Etatismus, gezeichnet ist, desto eher steht sie in bloß politische Konkurrenz zum Nazifaschismus, der allenthalben, wie ihr wisst, den klassischen Faschismus italienischer Art, der ein Museumsstück sondergleichen ist, abgelöst hat. Mag diese Konkurrenz noch so erbittert ausgetragen werden, ist dann doch nicht zu leugnen, dass man exakt dieselben Vorurteile und Vorlieben bedient, nämlich den Fetischismus des Staates und die Unbegründetheit von Gewalt. Wer an neuere Demonstrationen denkt, ist ein Schelm. Danke.